ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Zu Gast in Leute ist Musiker Ray Garvey. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Hi, hi.
Neues Buch ist draußen, Before I Met Supergirl. Du bist 52, gute Zeit jetzt Memoiren zu schreiben?
Ehrlich gesagt wollte ich immer ein Buch schreiben. Es war weniger halt Memoiren. Ich wollte irgendein Thema, wo ich dachte, okay, das kann ich jetzt gut machen. Und bin oft gescheitert und so mehrmals irgendwie alles über den Haufen geschmissen. Und dann bei diesem Thema habe ich gemerkt, okay, das macht halt Spaß für mich. Und das ist so auch ein bisschen meine Messlatte für Musik auch, wo ich denke halt, ey, wenn ich das liebe, dann hat es eine Chance, dass andere das lieben würden. Mhm. Und habe das Gefühl, das ist für die richtige Entscheidung, jetzt den Buch über diesen Teil von meinem Leben zu schreiben.
Man könnte es auch verstehen als Roman über einen Jungen, dann einen jungen Mann, einen nicht mehr ganz so jungen Mann in Irland und in Deutschland. Liest sich im Grunde genommen wie ein Roman. Also das muss man gar nicht unbedingt als Autobiografie sehen, würde ich sagen. Und du sagst, du hast mehrfach versucht, was zu schreiben. Was hast du sonst versucht, außer eigene Lebenserinnerungen?
Das war weniger eigene Lebenserinnerungen, irgendwie so eher so die Bücher, wo man denkt, oh, das will unbedingt jeder lesen. Und dann merkst du halt, nee, wollen die nicht. Also das sind, ich kann die nicht erwähnen, das war... Eine war eine Geschichte über einen Junge, der wirklich, wo ich dachte, warum denkst du, dass das interessant ist? Ich glaube, das Einzige, was sehr nah kam, war ein Buch, wir sind so oft umgezogen als Kinder, dass ich wollte so die Häuser vornehmen. Also Chapter 1 war die erste Haus und wie das da war. Kapitel 2 war dann die zweite Haus. Also wir sind, glaube ich, 5-mal umgezogen und ich als Studentin nochmal 5-mal. Und das fand ich spannend, aber dann habe ich auch gemerkt, das bezieht sich eher auf ein Haus und nicht unbedingt die Erfahrungen immer. Und habe ich dann nach dem zweiten Haus gesagt, nee, mache ich nicht.
Okay. Ich habe beim Lesen gedacht, alle Klischees über ihren, die man so im Kopf hatte, werden bestätigt.
Leider.
Also sie sind musikalisch, sie sind gut katholisch, sie feiern gern, sitzen gern im Pub. Habe ich was vergessen?
Wir haben einen unglaublichen Humor und wir können auch sehr gut über uns selber lachen und wir feiern tatsächlich alles, weil wir das Leben immer feiern und das liebe ich an uns. Wir können immer das Positive raussuchen in irgendwas, was für ein Haufen ist, vielleicht auch mit viel Negative dabei und sagen halt, das feiern wir. Unsere Fußballmannschaft ist ein super Beispiel davon, wie oft wir irgendwie so gefeiert wurden, wie wir unser Verlust irgendwie so feiern können, ist schon weltweit bekannt.
Mhm. Es wird viel getrunken. Haben die Iren ein Alkoholproblem? Darf man das so negativ sehen?
Ich habe das einmal recherchiert. Die Deutschen trinken tatsächlich pro capita mehr als die Iren.
Tatsächlich?
Das hat mich echt schockiert. Aber in Wirklichkeit, ich glaube, das ist halt, in welche Rolle es spielt in deinem Leben. Und ich glaube, das ist nicht so landweise irgendwie so abhängig. Also ich glaube, der Person an sich ist eher in der Gefahr, als weil der Mann von irgendeinem Land kommt. Und ich habe immer das Beispiel von den Franzosen, wo ich denke halt, die trinken jeden Tag am Tisch einfach einen Rotwein. Ja. Und irgendwie geht's ihm gut.
Machen die auch nicht mehr. Aber denen geht's trotzdem gut. Oder auch nicht. Müssen wir jetzt nicht thematisieren. Man liest in deinem Buch eine Menge, im Grunde genommen, irrer Zufälle, von denen man denkt, okay, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre der Musical Ray Garvey vielleicht gar nicht entstanden. Vielleicht auch ein sehr langer Krankenhausaufenthalt als sehr kleiner Junge, aber mit der Möglichkeit, Musikfernsehen zu entdecken.
Ja, also für mich war das schon irgendwie so eine neue Welt hat sich eröffnet. Als ich MTV das erste Mal gesehen habe im Krankenhausbett, dann habe ich gedacht, wow, what's this? Und damals hat man so einen, Max Headroom. Und das war so eine Cartoon-Figur, die ganze Shows moderiert hat irgendwie so. Und der war so, als hätte er einen Glitch. Irgendwie so imperfekt. Und ich fand es eigentlich so endearing. Also ich habe es geliebt. Und dann die Bands waren auch aufregend halt irgendwie so. Aber es in excess war nicht mal, es ist schon lange her. Und ich war gerade so 13. Duran Duran oder diese ganze Bands, die The Cure, die haben irgendwie so, die sahen anders aus. Morrissey, bist du crazy? Also es war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, what is this Rockstar-Thing?
Nächster Zufall, du bist jetzt alles andere als aus einer reichen Familie, also 8 Kinder, die Eltern keine Großverdiener, also richtig üppig habt ihr es nicht gehabt als Kind in deiner Jugend. Und du hast mit 14 schon im Pub gearbeitet, in einer Kneipe namens Dowlings.
Dowlings.
Wie?
Dowlings.
Ich kann kein Irisch. Dowlings, okay.
Dowlings, ja.
Und du sagst, du hast mehr gelernt dadurch als durch vieles anderes. Auch was jetzt deine aktuelle Entertainer-Karriere ist, ich nenne es mal so, betrifft?
Ich glaube, man lernt sehr viel über Selbstbewusstsein. Ich glaube übrigens gar nicht an Zufall. Also ich bin gar nicht geprägt von die Hoffnung, dass es klappt. Ich bin eher der Meinung, wenn du das willst, dann go and get it. Und ich finde halt, die Kneipe hat mir viel Klarheit gegeben. Zum Beispiel, dass Erwachsene haben das nicht alles im Griff und treffen auch Fehlentscheidungen und sind eigentlich eher große Kinder, die geben ihr Bestes in den meisten Fällen. Und es hat es ein bisschen erleichtert, diese Wachstum auch in der Zeit, irgendwie so, was kommt auf mich zu? Und dann irgendwie in dem Moment zu sagen halt, eigentlich geht's um heute. Und weißt du, diese Mentalität irgendwie so, ich schaff das, wenn ich mich irgendwie so dafür einsetze. Und der war von jeder Lebenslauf so ein Beispiel vom Lehrer, vom Polizisten, vom Politiker, vom Ärzte. Und die waren eigentlich alle ein bisschen in den gleichen Kampf. Und manche haben es geschafft und manche nicht.
Ich habe schon gesagt, du hast 7 Geschwister gehabt und das waren alles Mädchen. Du warst der einzige Junge. Ja. Harte Kindheit oder nicht so hart? Wunderschön.
Es war ein bisschen vom alles eigentlich, weil ich meine, am Anfang checkt man nicht, dass wir alle unterschiedlich sind. Und dann irgendwann merkst du das, vor allem, wenn die ersten Jungs irgendwie so ankommen, um meine Schwestern zu treffen. Und dann muss man sich irgendwie so darstellen, als wäre ich der Türsteher. Irgendwie so, das ist, ich liebe es, weil es so war. Aber in der Zeit war es manchmal verwirrend. Ich glaube, was ich schätze am meisten ist, dass ich habe nie irgendwie so einen Gedanken gehabt, dass Männer sind besser als Frauen. Also zero. Es war für mich immer, wir sind alle gleich. Und wer das schafft, freue ich mich darüber. Und stärker, also ich habe 7 starke Schwestern, die sind alle sehr stark. Und ehrlich gesagt, das hat mich schon geprägt und eine Stärke gegeben, so ein leichtes Superpower.
Bevor du ja dann auch aus Deutschland heraus mit der Band Raymond und später Solo dann richtig durchgestartet bist, hattest du eine Band, von der auch viel zu lesen ist, im neuen Buch namens Reckless Pedestrians, also rücksichtslose Fußgänger. Wie würdest du die Arbeit dieser Band vergleichen mit dem, was du heute machst, im Studio, beim Songschreiben, auf der Bühne?
Manche Dinge sind immer noch genauso wichtig, also Emotionen oder so ehrliche Wörter oder der Suche nach den Textzeilen, die wirklich das sagt, was du sagen willst. Der Technik hat sich ein Weltunterschied jetzt, irgendwie so, als das, was wir damals hatten. Aber witzigerweise, damals hast du so ein U27 oder U47 halt Mikrofon leicht in die Hand haben können. Und jetzt ist die absolute Holy Grail für Mikrofone. Und ich finde halt irgendwie so, dass die Produzenten damals waren eher rustikal, es ging um irgendwie so, ja, und dann versuchen wir den Vibe und so. Und jetzt arbeite ich mit Produzenten, die, wir sind so auf einer Gleichebene. Früher habe ich viel nach oben geschaut, aber weil ich selber jetzt viel produziert habe, das hat sich viel verändert und mein Selbstbewusst. Ich weiß, was ich will und ich weiß, wie ich da hinkomme. Also vielleicht nicht beim Songwriting immer, aber bei der Produktion. Und damals Reckless Pedestrians, wir hatten gar nichts. Also wir hatten wirklich so einen 4-Track und wir haben versucht mit allem Kraft irgendwie so, das so ein SM57 und ein schlechtes Kabel und etc. Irgendwie muss es klappen und das war kein großer Erfolg offensichtlich halt irgendwie so damals, aber trotzdem war das der Fundament zu wissen, was ich will.
Ja, und zumindest ein bisschen Erfolg habt ihr ja gehabt und du beschreibst in deinem Buch ein Treffen auf einem Festival. Da siehst du einen ehemaligen Mitmusiker wieder, mit dem du in der Jugend Musik gemacht hast und der hat dann auf dem Festival mit einer anderen Formation richtig gerockt, richtig abgeräumt. Du hast gesagt, sinngemäß, guck mal, der hat es geschafft. Ich stehe jetzt irgendwie noch ganz woanders da. Ja. Ist auch das so eine Art Nicht-Zufall, die dich dann letztendlich in die richtige Richtung geführt hat?
Ja, der hat mich auf jeden Fall, also Darren O'Toole heißt er, irgendwie so, was ich so stark an ihm fand, der halt irgendwie so, dass er nicht unbedingt viel musikalisches Talent hat. Und ihr müsst euch vorstellen, der hat dieses ganze Fest eröffnet und ich dachte, der scheitert in die erste Sekunde, wenn er zum Mikrofon kommt und auf einmal kommt dann, der singt den Ton und richtig und ich war so schockiert, dass ich seinen Eltern so 10-mal wiederholt habe. Das klingt aber gut, also denn irgendwann war es halt, weil er eigentlich nicht gut klingt, aber der hat sich dazu gezwungen und wirklich hart gearbeitet mit Gesangsunterricht, mit alles und es sah cool aus und das war halt jemand, der wirklich Dinge vorgenommen hat und dann geschafft und der war nicht destiniert, irgendwie so ein Musiker zu werden. Der halt macht was anderes im Leben jetzt. Aber der hat mir schon gezeigt, halt, dass harte Arbeit lohnt sich. Also du kommst schon dahin. Und ich meine, man guckt rum manchmal, wenn du denkst halt irgendwie so, wer hat wie was gemacht oder wie haben die das gemacht oder etc. Und jeder kleine Schritt, also man sagt halt, die teure Häuser damals in 1900 wurden mit Kleinsteinen gebaut. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich dachte, der Arbeit ist leichter, wenn alle Steine groß sind. Aber der Lernprozess mit Kleinsteinen ist halt das stärkere Fundament.
Passend zum neuen Buch, Before I Met Supergirl, gibt's auch ein neues Album, selben Titels. Die aktuelle Single Take This Heart ist schon ein paar Wochen draußen. Was ist die Message dieses Songs?
Es bezieht sich ein bisschen auf die Beziehungen damals, irgendwie so, wo ich dachte halt, irgendwie so, man muss nicht die immer wegsperren, wenn man sich trennt. Man könnte die Liebe, die man voneinander hat, immer noch in schöne Erinnerungen halten und das immer für sich zu haben. Ohne dass man sagt halt, jetzt ist Schnitt, jetzt ist vorbei.
Ich habe eingangs schon diverse Klischees angesprochen, über die man in deinem Buch liest. Also wir haben die Kneipen, das Bier angesprochen, die Musik, die zur irischen DNA gehört. Und man liest auch einiges Unerfreuliches über die katholische Kirche und über die Kultur, die von ihr geprägt wurde. Beispielsweise hast du mit 5 deinen Vater gefragt, warum haben Mädchen keinen Penis? Der Vater war nicht amused als guter Katholik.
Ja, ich glaube, der war innerlich sehr amused. Ich glaube, gesellschaftlich war die Reaktion eher so, man darf nicht darüber lachen. Aber meine Eltern haben, ich meine, ich kann nur mich anschauen und weiß, wie laut ich lache und gerne und wie ich glaube und was ich glaube. Und es ist auch von dem auch geprägt. Und ich glaube, in der Zeit, die ersten 4 Kinder, vor allem vom Akt, waren die nicht frei, sich selber zu sein, weil das Gesellschaft die anders geprägt hat und die Gesellschaft hat anders verlangt und die Kirche auch. Und ich weiß, wenn mein Vater das liest jetzt, würde er echt lachen. Mhm. Und ich glaube, damals ging es eher darum mit, um Gottes Willen, das kann man nicht machen. Steck's weg, geh ins Zimmer.
Lebt er noch?
Mein Vater, Gott sei Dank, ja.
Ja. Und beide. Redet ihr drüber? Hast du leider gesagt?
Nee, ich habe gesagt, Gottes Willen. Beide, ja. Habe ich gesagt, nicht leider.
Also, okay,
beide, also meine Mutter lebt auch.
Ja. Redet ihr über solche alten Zeiten heute?
Ja, also wir reden über alles, also wir lachen auch über alles. Man kann sich natürlich, du blickst halt zurück und unser Chaos, meine Jugend, irgendwie so sein Job und unser Leben und alles ist schon, ich glaube, das Ding ist, wir waren immer voneinander da. Also wir gehörten zueinander, wir waren immer wichtiger als alles andere, was wir gemacht haben. Und das ist immer noch so. Also meine Familie sind halt der Kern und alles andere ist sekundär zu ihr. Und mein Papa hat uns das beigebracht.
Du bist auf eine katholische Schule gegangen und der Schulleiter war, sagen wir mal, nicht zimperlich. Man könnte ihn auch als brutal bezeichnen. Liest man auch einiges im Buch. Stößt dir das heute so bitter auf, wie man das als Leser so den Eindruck hat, dass es immer noch ist?
Ich würde so gerne sagen, nein. Der war ein Sadist, und der war nicht nur zu mir ein Sadist, der war zu vielen ein Sadist. Und der war nicht allein in der Schule leider auch. Und es war auch diese Kultur damals vom Disziplin war gewaltig. Und keine schöne Zeit. Wir waren auch die Generation, glaube ich, die Zeit verändert hat. Und irgendwann war es illegal. Ich frage mich ehrlich gesagt, und ich will, wenn der Mann, wenn er noch lebt, mich über den Weg laufen würde, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie ich reagieren würde. Ich glaube, ich würde eher mich wünschen, dass er mir nicht wieder über den Weg läuft. Hat mich auch geprägt und man muss lernen, Menschen zu verzeihen, auch die härteste Zeit, weil sonst trägst du das ganze Zeit mit. Und wenn der wirklich böse ist, dann denkt er gar nicht mehr drüber nach. Also ich bin alleine mit der Last, dann sage ich halt, okay, irgendwie muss ich da loslassen können. Hat es mich geprägt? Auf jeden Fall. Ich habe wirklich das Gefühl, ich muss manchmal gegen der Ungeheuer kämpfen. Und das war eine harte Zeit. Und ich meine, mein Vater wieder, als er das erfahren hat, war an diesem einen Mal, wo ich gerade aus dem Krankenhaus kam und 27 Stiche, wie so eine Narbe, meinen ganzen Magen, wie so, und der Mönch mich dann ins Magen geschlagen hat, und dann hat die Kinder von der Schule ihre Eltern erzählt, und dann haben die Eltern meine Eltern erzählt, und dann hat mein Vater eben klargestellt und dann hat er sich vor die ganze Schule, also vor meine Klasse, sich entschuldigt. Und wir wussten alle, das ist nicht normal. Hm.
Du bist natürlich Musiker, aber ich sage jetzt mal nebenher, wobei das nebenher klingt so ein bisschen abwertend, auch engagiert in sozialen und ökologischen Hilfsprojekten und lebst ja seit ein paar Jahren in Deutschland. Öko läuft bei uns nicht mehr. Wie siehst du das?
Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt mein Thema ist. Ich finde nicht, dass ich die Experte bin jetzt, um das zu antworten, ehrlich gesagt. Ich finde halt irgendwie so meine soziale Arbeit in Form von, jetzt wir haben das Projekt in Ecuador jetzt abgeschlossen und sind seit ein paar Jahren in der Ukraine tätig. Und da würde ich sagen, Deutschland hat auch ein großes Herz und ist sehr wirksam in die Hilfe von Menschen in Not, vor allem die Kinder in Not, die wir helfen. Ich glaube, um den anderen Thema muss man, ich glaube, dass jedes Land ist verantwortlich. Ich finde, dass Deutschland manchmal fühlt sich, als würden die nach vorne rennen und alle anderen kommen nicht hinterher.
Ja.
Und das ist auch wahr.
Ich meinte jetzt auch gar nicht unbedingt dein Expertenwissen, sondern dein Gefühl dafür, dass dir Ökologie mal wichtig war, dass du dich auch engagiert hast für ökologische Projekte und jetzt aber ja sozusagen als Wahldeutscher zusehen musst, dass das Thema eigentlich im Hintergrund gelandet ist.
Ich glaube, dass im Moment ist das Thema im Hintergrund, weil viele andere Themen einfach die erste Reihe genommen haben. Wir haben in der Welt mehrere Kriege, die wir nicht ignorieren können, ob das Gaza ist oder in der Ukraine. Und da ist man sehr damit beschäftigt. Und in Friedenszeit ist es leichter, eine Politik zu führen, der eher mit unserer Welt beschäftigt ist, als jetzt irgendwie so, um Menschen ihr Leben zu schützen. Und die innere Angst, die ganz viele Europäer haben, wie ist es bei mir? Darf ich mich wohlfühlen zu Hause? Unsere Kinder sind täglich damit beschäftigt. Und ich glaube, das ist schwierig, denn über ökologische Sachen zu reden, obwohl die genauso wichtig sind. Also ich meine, wir merken in der Welt, die Minorität, die Stimme der Minorität wird immer kleiner, weil wir mit der Masse so beschäftigt sind. Und Friedenszeiten sind Zeiten, wo wir auf alles achten können. Aber wir sind im Moment, obwohl es noch Frieden ist in Europa, und ich will auch, dass es so bleibt natürlich, und hoffe und glaube daran, aber Themen so wie die Ukraine, Themen so wie Gaza, lenken zu Recht ab.
Du hast vor ein paar Jahren die Stiftung Saving an Angel mitgegründet und warst unter anderem, du hast es gerade schon mal angedeutet, auch in der Ukraine. Wie viel Mut erfordert das, da hinzufahren?
Vergleichbar mit den Existenz, ich antworte das anders. Also ich glaube, wenn ich mich vergleiche mit Menschen, die tatsächlich ihr Land versuchen zu schützen und ihre Kinder und ihre Familien, ist mein Mut ziemlich gering. Ich muss nicht kämpfen für mein Land, ich muss nicht meine Familie schützen, ich muss nur dahin, um unsere Projekte irgendwie so zu fördern, dass die weißen Häuser, die wir anliefern, oder das Haus, die wir jetzt für traumatisierte Kinder jetzt im Kiew jetzt haben. Ich finde, mein Mut muss da sein. Das ist auch meine Verantwortung. Papa, also mein Vater hat mir das immer vorgegeben, halt, wenn du dich stark fühlst, dann musst du dich für die Menschen, die nicht so stark sind, einsetzen. Und in der Ukraine ist es immer noch ein sehr starkes Volk, aber die brauchen unsere Hilfe, um am Leben zu bleiben. Ich rede nicht über eine Politik, das ist wichtig für mich, weil in Russland habe ich genauso viele Freunde und viel Erfolg gehabt als in der Ukraine. Mir zerbricht mein Herz, dass die Länder sich gegenseitig jetzt so angreifen. Aber bewusst ist halt, in der Ukraine sind ganz viele Kinder, die wir helfen müssen. Und das tun wir auch.
Passt der Song Kids in Love vom neuen Album Before I Met Supergirl zu diesem Thema?
Oh, ich würde mir das wünschen, für jeder Teenager diese Gefühle zu haben, die wir hatten. In dem Form jetzt passt es irgendwie so. Wir haben so uns frei gefühlt, im Park abzuhängen, Zigaretten auszutauschen und nur miteinander zu sein mit keine Sorgen. Also I pray for a future where kids can just be in love.
Man liest in deinem Buch, dass du ja sehr intensive Kontakte nach Deutschland gepflegt hast, was ja letztendlich auch dazu geführt hat, dass du mittlerweile seit, ich glaube, 25 Jahren oder noch länger in Deutschland lebst. Hört man ja auch an tollen Deutschkenntnissen. Warum war eigentlich Deutschland für dich als junger Musiker schon so ja, fast so eine Art magischer Anziehungspunkt?
Ich meine, das ist auch, warum ich nicht an Zufall glaube, weil ich meine, du hast absolut recht. Warum? Irgendwie so, ich bin in einem Dorf in Irland geboren, aufgewachsen und auf einmal hat alles mich nach Deutschland gezogen. Also der Freundin von unserer Geige damals, Geigespieler, war Deutsche und sie hat uns die erste Tour irgendwie so gebucht. Dann bin ich hier angekommen, dann habe ich mich absolut wohl gefühlt, viel Spaß gehabt, viel gelacht, viel so Neugier, das war nach der Mauerfall und dann das erste Mal in Berlin, so wow, wie war das damals? Und so viele super spannende Menschen zu begegnen und Geschichten zu hören, also meine Neugier, das habe ich also als Junge in der Kneipe damals erst irgendwie so erweckt, irgendwie so diese Neugier, wie war dein Leben, wie war es bei dir? Und in Deutschland war diese endlose Abenteuer für mich und dann gekoppelt mit die erste Jahr mit Raymond, wo ich dachte halt, okay, das ist hier gehöre ich hin. Und ich meine, man erkennt vielleicht nicht die schönste Seite von seinem eigenen Land, weil man da drin steckt, aber ich glaube halt, als Gast in diesem Land habe ich wirklich so unglaublich schöne Momente erlebt, freue mich auf die nächsten und fühle mich hier sehr wohl.
Ist eigentlich unfassbar, wenn man sich das vorstellt. Raymond existierte zwischen 1998 und 2010, wenn ich die Jahreszahlen richtig im Kopf habe. Und da gab es ja schon Internet, aber du hast die Band mit einer Zeitungsanzeige zusammengestellt.
Richtig.
Das ist ja der Hammer.
Ja, das war der Weg, wie Musiker miteinander gesprochen haben in Irland. Das war mir nicht so fremd, weil wir haben immer über Musikmagazine, Bands, Bachspieler oder etc. Und da habe ich in den kleinen Annonce halt irgendwie so irische Singer-Songwriter sucht Band für Album und Tour. Und beide,
attraktives Angebot, würde ich sagen. Ne?
Beide gab es leider nicht, aber die Vorstellung war da. Und als wir zusammenkamen, dann ging es zur Sache.
Wie groß war die Bewerberzahl für so eine attraktive Anzeige?
Das hat tatsächlich nichts gekostet und deswegen war es bezahlbar.
Okay, nee, ich meine die Bewerberzahl. Wie viele haben sich da gemeldet auf deine Anzeige?
Entschuldigung, eine. Okay. Das war wirklich der Schlagzeuger, aber der Einzige, der sich beworben hat, denn gemeldet hat. Und aber es reicht, manchmal reicht eine.
Als du nach Deutschland kamst, hattest du quasi keine Sprache, also um zu bleiben, nicht nur mal kurz ein paar Wochen, ein paar Tage für ein Konzert, sondern um hier sesshaft zu werden, hattest du wenige bis keine Deutschkenntnisse. Und auch im Grunde genommen kein Geld und hast dich als Roadie und T-Shirt-Verkäufer auf Konzerten unter anderem über Wasser gehalten. Mhm. Wie war das für dich, da so zu beobachten als Roadie und T-Shirt-Verkäufer ganz nah dran an anderen Musikern, dass die möglicherweise schlechter sind als du selbst?
Ich glaube, ich habe das nicht so angeschaut. Ich war eher so begeistert, dass ich war Teil von einer Maschine, die mich aufgenommen hat. Ich musste in den kurzen Zeit nicht an mich selber denken. Ich musste nicht für mich selber planen. Ich war halt so, ich gehörte zu einer Tour, habe ich den T-Shirts verkauft und dann am Abend habe ich zusammengepackt und dann bin ich im Bus gestiegen und es war so ein leichter Moment. Und dann am Ende des Tour habe ich ich kann mich erinnern, das war 1500 Mark hatte ich irgendwie so nach dieser Tour und das war mein Stammkapital. Bewusst habe ich gesagt, okay, this is my money, hier fange ich jetzt an. Und ich bin in so 0,0 so Geschäftsmann, also wirklich nicht. Ich bin so ein All-In-Typ. Aber das war mir wichtig halt irgendwie so, das war der Anfangsphase, denn als ich das Geld hatte und Unterkunft durch Freunde und dann habe ich angefangen, die Kneipen anzurufen, eigene Musik zu schreiben, eigene Demos aufzunehmen und dann zu pressen. Also ich habe nie drüber nachgedacht. Also ich habe nie den Übersicht gehabt. Ich war immer in den kleinen Dingen beschäftigt und das ehrlich gesagt, hat mich immer so ein bisschen verstärkt, weil du hast immer so, heute mache ich das und dann habe ich den angerufen. Ich hatte so eine Liste von aller Kneipen, die ich in der Ecke mit meinem irischen Band damals gespielt habe und dann angerufen und gesagt, ey, ich bin da, ich will spielen. Und das war meine erste Aufgabe.
Wir haben ja schon mehrfach darüber geredet, dass es keine Zufälle gibt, sondern dass man quasi so ein bisschen gelenkt wird, um seine Ziele zu erreichen, anhand deines Beispiels. Und dazu gehören reichlich in den Sand gesetzte Konzerte. Zum Beispiel mit einer Schülerband in der Turnhalle der Schule. Mhm. seid ihr aufgetreten, erwartungsvolles Publikum und es lief suboptimal.
Es lief katastrophal eigentlich, würde ich behaupten. Eigentlich war das der Moment, wo ich hätte eigentlich aufhören müssen. Also das ging gar nicht. Irgendwann waren alle Mikrofone, die auf der Bühne waren, glaube ich, waren 7 Stück vor mir, weil eins noch die nächste ausgefallen ist. Und der Band hat sich langsam zurückgezogen von mir aus Shame. So. Und irgendwann ist eine Mikrofon angegangen und dann habe ich so wie ein Akkordeon, immer so links nach rechts, irgendwie so gesungen oder Mundharmonika, in der Hoffnung, dass ich diese Mikrofon halt trifft mit dem Text. Aber dann sage ich auch, Hans, warum, wie könnte man in Zufall glauben, wenn nach diesem Moment es trotzdem klappt? Also ich bin eher so dazu gezwungen, dass wenn ich das will und bereit bin, hart zu arbeiten, dass ich erreiche halt was. Was das wird, wie viel das wird, kann ich dir nicht zustimmen. Diese Gespräche habe ich übrigens mit einem Freund, der Psychologe ist. Und der glaubt absolut an Zufall. Der glaubt überhaupt nicht an, das sollte so sein oder der Weg. Und diese Gespräche liebe ich. Aber ich muss dazu stehen, es kann nicht ein Zufall sein. I don't believe it. I want to believe. Ich will es halt glauben, dass wenn ich das will und bereit bin, dafür zu arbeiten, dass ich das hinkriege.
Nächstes Desasterkonzert war, als du schon dir überlegt hast, mit deiner irischen Band Schluss zu machen und dann in Deutschland ein Konzert gespielt hast und das Festzelt leerte sich und leerte sich und leerte sich. Mhm.
Aber die leerten sich, als wir als Band aufgetreten sind. Aber als ich dann alleine mit der akustischen Gitarre da stand, hat sich wieder aufgefüllt und aufgefüllt und aufgefüllt, bis der an dem Band, die hatten überhaupt kein Interesse, mit mir auf die Bühne zu stehen. Das waren bezahlte Musiker, die eigentlich so viel besser waren als Musiker, dass die vielleicht mit sich selber beschäftigt waren, die es nicht gecheckt haben, dass es ein Publikum war. Und das ging um die Emotionen. Und dann irgendwann habe ich die so runtergeschickt backstage und habe angefangen, nur alleine zu spielen. Eins nach dem nächsten, improvisiertes, spontaneous, einfach, aber emotional, weil ich war am Ende. Ich dachte, wow, ich habe es geschafft, weil ich hatte das Geld von meiner Schwester geliehen und musste die Gage nach Hause bringen, um sie das zurückzubezahlen. Und ich war so erleichtert danach. Und
aber auch künstlerisch, liest man im Buch. Also ja. Du hast ja quasi mit der Sonne um die Wette gestrahlt danach.
Ja, ja. Kann man so sagen. Ja, man kann mal sagen. Ich war so, die erste Moment nach dem Konzert ist für mich eine Erleichterung. So blöd wie das klingt, ist natürlich Freude verbunden. Aber ich will immer mein Bestes. Und wenn ich mein Bestes als Ziel habe, das ist dann manchmal Druck in mir selbst. Und wenn es gut läuft und ich merke halt, okay, I gave everything und es ist angekommen, dann bin ich erstmal erleichtert.
Du hast auch mal mit Partnerinnen zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Amy McDonald oder auch mit Nelly Furtado. All the things come to an end. Mhm. Apropos come to an end, wie war der Anfang? Also wer hatte die Idee für so eine Zusammenarbeit?
Das war ein Freund von mir, der in der Plattenfirma gearbeitet hat, Thorsten König. Der war so verantwortlich für Nelly in Deutschland. Und wir wussten, dass Chris Martin, die das mit Nelly und Timbaland geschrieben hat, dass Chris irgendwie so eine 5 Jahre Pause hat. Und dann haben die einen Sänger gesucht, der diese Teil singen würde. Und dann haben die mich gefragt. Ich habe mich so gefreut. Und Nelly und ich sind seitdem gut befreundet halt. Wieso? Deswegen war ein absolut Win-Thing. Not all good things have to come to an end.
Was macht eigentlich mehr Spaß? Musik machen oder Fernsehen? Zum Beispiel in einer Jury von Voice of Germany.
Musik ist immer an die erste Reihe. Und wenn ich dann intensiv, so wie in der Platte jetzt bei der Soundtrack, irgendwie so diese Zeit abschließe, dann freue ich mich total, einen TV-Show zu machen, wo ich über alles anderes denken muss und nicht mehr so viel Druck auf mich selber setzen muss. Ein anderer Druck, sagen wir so, dass ich mit anderen Musikern halt da sitzen kann und über Musik reden und irgendwie so Gefühle und wie und wie und wie. Und das liebe ich, weil es ist, ich nenne es immer Lifestyle. Es ist halt irgendwie so, weißt du, man kommt halt an, man wird nach seiner Meinung gefragt und man lacht halt sehr viel. Ich liebe diese aktuelle Staffel mit Shirin und die Fantis und Nico. Da ist sehr viel Lachen und tolle Talent und I love it. Aber es ist immer so musikalischer Tourismus.
Deine Frau ist auf doppelte Weise sehr ungewöhnlich. Zum einen ist sie auch deine Managerin und zum anderen Hast du sie am Telefon kennengelernt, dich also erstmal in ihre Stimme verliebt? Stimmt das?
Mhm, absolut. Ey, als ich ihre Stimme gehört habe, war ich so, yes, yes, please, bitte weiterreden. Ja, dann habe ich tatsächlich das Lied mit Raymond und Josephine geschrieben, obwohl wir uns nicht begegnet haben. I don't know. Ich meine, sie klang sehr sexy am Telefon. Ich war sehr begeistert. Ich wollte mit ihr über alles reden. Und die klingt immer noch sehr sexy. Wir telefonieren einmal am Tag.
Hätte mindestens, auch dann ganz anders mindestens. Sein können. Ja, hätte ganz anders sein können, also mit dem Status sexy beim ersten richtigen Treffen. Gott sei Dank.
Hans, hat das Telefon. Glaub an die Blind Editions, ey. Glaub an die Blind Editions. Okay. Wenn ich mich umdrehe, bin ich sehr, sehr selten enttäuscht. Aber I don't know. Ich meine, again, ich bestätige halt, warum soll ich das einen Zufall nennen? Bitte. Ich habe es verdient, in meinem Leben jemanden, der mich liebt, irgendwie so am Telefon zu erkennen.
Absolut. Also, wir haben in dieser Sendung reichlich davon Gebrauch gemacht, jede Zufallstheorie beiseite zu wischen. Mhm. Letzte Frage. Wenn das Buch heißt, und es heißt ja so, Before I Met Supergirl, bevor ich also Supergirl traf, damit ist jetzt der Raymond-Song genannt, gemeint, oder deine Frau, keine, oder vielleicht beide, dann folgt doch daraus fast zwangsläufig, dass ein zweiter Band in Planung ist, After I Met Supergirl, oder?
Also eine Sache habe ich gemerkt, dass ich die Hälfte nicht mal erzählt habe, ehrlich gesagt.
Mindestens, ja.
Mindestens die Hälfte. Ich
war nach Lektüre des Buchs enttäuscht, es fehlte viel.
Ja, aber andererseits, ich glaube, das ist es bei Songwriting so, dass wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt zu Ende, das Songwriting-Prozess, dann soll ich aufhören, weil es ist nicht, dass ich was Besseres schreiben würde. Und bei dem Buch habe ich auch irgendwann diese ganzen Momente, die mich in meinem Leben, so bevor ich nach Deutschland kam, mich geprägt haben, dann habe ich gesagt, okay, das Buch ist zu Ende. Aber dann später habe ich gedacht, aber du hast das aber nicht erzählt und das hast du auch nicht erzählt. I don't know. Ich glaube, ich sollte mich erstmal jetzt auf dieses Buch konzentrieren und das genießen, bevor ich anfange, die nächste zu schreiben.
So machen wir es. Und dann spätestens hören wir uns wieder. Ray Garvey zu Gast in Leute zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Herzlichen Dank fürs Gespräch, diese wunderbaren 2 Stunden. Alles Gute fürs Buch, fürs Album, für alles, was du planst.
Danke, Hans. Gott bless. Bye-bye.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.